Jo, hallo zusammen zu unserem Poketalk mit dem einzig wahren Hennas. In Bayern sind 5 Minuten eine halbe Stunde. Dadurch habt ihr aber den Vorteil, wir machen heute eine Doppelfolge. Erst der Hennas und ich und dann haben wir gleich noch einen besonderen Gast in der zweiten Hälfte. Wie geil ist das denn? Moin Hennas, ne?
Ja, weißt du, in Bayern ist alles anders. Ferien fangen an und 5 Minuten sind manchmal auch länger. Ferien, das sagst du?
Ja,
da musst du dich ja auskennen.
Ich habe ja kein Gehalt. Ja, das ist ja, kenne ich mich nicht mehr aus. Also, ich zahle vielleicht Gehälter. Okay, du merkst, es geht schon in eine ganz falsche Richtung hier wieder. Wo wir gerade bei Gehälter bezahlen sind, ich habe erstmal das Gewinnspiel auszulösen. Und pass auf, es ist erstmal so, ich muss jetzt einmal hier gucken. Ich habe das nämlich aussortiert hier. Dass das Dragonier, das ich in meiner Sammlung verlost habe, geht an den BVB-Stein-666. Lieben Dank für den Kommentar. Seine Lieblingskarte ist das Zapdos 151. Bitte über Instagram melden. Kriegen wir hin. Machen wir. Das passt ganz gut, weil den kenne ich zufällig auch über Instagram. Die zweiten, pass auf, das ist nämlich die Fluffy-Karte. Du erinnerst dich? Die hier. Mhm. Da wurde die Antwort gegeben von Pokesgibby. Wotti, Fluffy, Muffy, Buffy. So, nicht, dass ich es ausgesucht hätte, aber das hat dann der Zufallsgenerator aus. Bitte melden über Instagram cardemotion_yt. Dann schicke ich dir das zu. Die Packstation ist hier direkt nebenan. Ich freue mich. Lieben Dank und Glückwunsch an die beiden Gewinner. Ja, Hennas, musst du irgendwann jetzt auch mal was verlosen.
Ja, kann man ja machen hier, ne? Also, ich lasse mir mal was einfallen, was Kreatives.
Finde ich gut. Also du hast ja in deiner Sammlung Schätze, die kannst du ja ruhig verlosen.
Ja. Aber ich hänge ja auch an meiner Sammlung, das weißt du doch. Aber wir finden trotzdem, glaube ich, was sehr, sehr Schönes.
Find ich. Wann hast du letztes Mal eine Karte verkauft?
Ich verkaufe regelmäßig Karten. Also bin bei eBay und Card Market dann auch immer wieder aktiv, weil ich glaube, jeder Sammler kennt das. Man sammelt irgendwie in eine Richtung und auf einmal hat man doch auf was anderes Lust. Deswegen muss dann wieder ein Teil in den offenen Markt reingehen, bevor man dann wieder selbst was Neues kaufen kann. Also passiert schon sehr, sehr regelmäßig, ja.
Okay, und dann, was findest du denn besser, eBay oder Card Market?
Card Market, deutlich Card Market. Das ist viel einfacher reinzustellen. Ja, manchmal, ich packe meistens auch ein Foto mit rein, weil mich nerven diese Nachrichten. Kannst du mal hier noch ein Foto vor der Rückseite und sowas machen? Deswegen mache ich das gerade bei den höherpreisigen Karten eigentlich immer sofort. Und eBay ist dann doch immer noch eine Ecke aufwendiger.
Ja.
Ich glaube, bei Card Market suchen auch mehr Leute ganz gezielt danach.
Ja, okay, das ich sag mal so, das habe ich ja gemerkt. Ich habe wieder die Zusammenstellung gemacht für die eBay-Karten. So, nach dem Motto, was ging weg? So eine grobe Übersicht, Karten, die mich interessieren. Und was waren so ein paar Sales auf eBay? Das Video kommt diese Woche auch noch. Und da fiel mir dann so auf, dass ja vor allen Dingen die modernen Karten oder richtig Vintage-Karten, also mit sehr hohen Preisen oder die modernen Karten, aber du findest jetzt nicht, sag ich mal, im Überfluss irgendwie Karten aus der XY-Era. Und deswegen glaube ich, das ist ein Thema, ne? Also das ist auf Card Market besser aufgehoben.
Ja, das Einzige, was halt immer noch echt verbesserungswürdig, um es mal vorsichtig zu sagen, bei Card Market ist, sind diese gegradeten Karten da reinzustellen.
Inwiefern? Du meinst, weil es in der Kommentarspalte steht?
Du kannst es erstmal kaum filtern, außer okay, du stellst wirklich eine Mint-Karte rein, dann kommst du über den Mint-Filter schon relativ schnell auf die Karten, die gegradet sind bei der Suche. Und das andere ist natürlich der Versand, wenn die nicht eh schon einen horrenden Wert haben, sondern eher so trotzdem, ich sage jetzt mal die klassischen Art-Rares, PSA 9 oder sowas, wenn man die verkauft, die werden ja mal als Briefversand gekennzeichnet. Also, und ich verschicke garantiert keine Karte im Briefversand, die gegradet ist. Da weiß ich jetzt schon, wie die ankommt mit DHL.
Ja, genau. Also das ist ja das eine Thema. Das andere Thema ist ja auch die Nachvollziehbarkeit der Geschichte, ne? Also es immer als Paket am Ende des Tages verschicken macht ja absolut
sein.
Sinn. So, ja. Und das ist ganz spannend, wenn du bei den Niederländern bestellst, ne? Bei Card Market, das funktioniert immer extrem gut. Also die Nachvollziehbarkeit der Nachricht, die du kriegst, ist eine 1. So, und es geht teilweise gefühlt schneller als in Deutschland. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich mache das ganz gerne, weil da hast du alles versichert, ist alles da, kommt immer super an, das ist immer einfach.
Ja, nee, habe ich auch schon festgestellt. Also Italien ist immer eine Katastrophe, aber Niederlande geht immer gut.
Ja, ne? Also Niederlande bin ich Fan von, weil dann kriegst du halt gut japanische Karten aus irgendeinem Grund immer und dann gegradete Karten und deswegen bestelle ich immer relativ viel. Also bei mir ist ja immer so, ich suche mir eine Karte aus und dann gucke ich mir immer, was hat der noch weiter im Stock und fülle dann darüber meistens immer meine Illustration Rares auf. Also wenn er die dann hat auf Japanisch, nehme ich die immer mit. Das ist immer so eine Strategie, um dann Versandkosten zu sparen. Und das funktioniert ja aber auch heutzutage bei eBay eigentlich ganz gut. Wenn du mehrere Gebote gewinnst, dass du dann sagst, fass sie alle zusammen. Das war früher immer ein Riesenwirrwarr mit hin und her schreiben. Jetzt ist das ja easy.
Ja, das stimmt. Ja. Ja, was sammelst du denn gerade zur Zeit? Ich habe so ein bisschen Rafa und dir auch zugehört im Podcast. Das war schon wieder so der Investor und der Artwork-Liebhaber. Ich glaube, es gab auch einen schönen Kommentar dazu.
Ich gar keinen Bock mehr auf Investment, ey. Also ich hatte ja jetzt hier auch noch den Meisterball 33, da hat er auch nochmal zu Investment eine Stunde gesprochen. Die Folge geht jetzt demnächst auch nochmal online nach uns. Ich habe gedacht, wir schaffen es vielleicht jeden Dienstag eine Folge rauszubringen und dann mache ich die anderen als Special. Weiß ich aber noch nicht, ob wir das wirklich durchhalten, weil sonst könnte man die natürlich auch gut nutzen, um am Dienstag rauszukommen. Aber eigentlich ist dann, ich will halt auf jeden Fall gewährleisten, dass die jeden Dienstag die Leute eine Folge haben. Das wäre jetzt so das Ziel. So, und ja, wenn du sagst, du kannst immer so, wir kriegen das irgendwie die Woche über hin, dann hätten wir Dienstag immer eine Folge, dann würde ich die anderen als Specials nämlich jetzt raushauen. Aber um eine Frage zu beantworten.
Ja? Wenn du auch mal 30 Minuten statt 5 warten kannst, dann auf jeden Fall.
Ja, habe ich ja heute auch gemacht, war gar kein Problem. Aber das Spannende ist, du hast ja gefragt, was ich momentan sammel. Ne? Also ich kaufe ja immer verzögert um so ungefähr ein halbes Jahr die Illustration Rares ein auf Japanisch. So, das ist immer sehr sehr kostengünstig, weil da musst du ja über die paar Euro immer gar keine Gedanken machen. Aber ich nehme dann jetzt mittlerweile, glaube ich, immer konsequent alle. Also das ist also relativ einfach. Also ich gehe dann in Card Market, hau sie mir einmal wieder Taktik quasi zusammen. Und momentan habe ich dann die Greninja-Karte. Das waren dann die ich jetzt gekauft habe, wo du nichts erkennst und nicht siehst. Und habe jetzt auch dann nochmal auf eBay die Promo gezogen von der Greninja in der PSA 9, weil ich gesagt habe, die wird ja auch irgendwann steigen. Und in dem Moment, als ich mich mit beschäftigt habe, habe ich gedacht, dann kaufe ich sie auch. Also so, ich sammle jetzt momentan so ein bisschen aus dem Hobby so ein bisschen Affekt heraus, ein bisschen Spaß heraus und weniger so. Und ich habe halt gemerkt, dass Terror Festival nicht mein Set ist, überhaupt nicht. Und dass ich mich wieder stark für 151 begeistern kann, aber da habe ich tatsächlich alle Karten zusammen. Also zuletzt mal auf der Tauschbörse habe ich dann das vervollständigt mit allen, sag ich mal, Art Rares.
Die sind ja auch gut, da kann man, glaube ich, auch gut mehr kaufen. Die sind für die Tausch-Challenge wahrscheinlich auch gar nicht schlecht, oder? So als Trade-Value.
Ja, total. Also für die Carpador-Challenge, was aber auch gut geht, ich habe ja viele Karten aus Schwert und Schild, wie ich immer sage, aus der zweiten Reihe. Also kriegst halt so, sag ich mal, das Nachtare mit Melanie oder das Lola mit Migma und so. Das kriegst du halt, die Trainer Gallery, die ein bisschen höherpreisig sind, die kriegst du relativ gut weg als Tauschwert oder kannst dann auffüllen und nimmst noch 2, 3 Art Rares dazu. Das funktioniert ganz gut, wenn du eine teurere Carpador hast. Und sonst ist ja die Logik auch, dass du immer mehr von mir kriegst, als dass du jetzt investieren musst. Sagen wir mal so, finde es in Ordnung, wenn jetzt jemand für eine Bullkarte Carpador sich eine 5-Euro-Karte rausnimmt. Wenn er sich eine 50-Euro-Karte rausnimmt, müsste er sich selber mal hinterfragen, ob er ein guter Mensch ist. Aber wie gesagt, bei Kindern ist mir es dann sowieso meistens dann egal, weil die freuen sich ja so dermaßen. Und wenn dann die Eltern daneben stehen, dann wissen die das ja auch in dem Moment irgendwie nochmal ein bisschen auszugleichen, sage ich mal. So, und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also das machte Spaß. Also da habe ich nicht so das Thema. Aber die gehen gut weg. Die 151er habe ich aber tatsächlich auch doppelt, weil ich viel auf Deutsch aufgemacht habe, als die Preise so down waren, wo mir teilweise hier in die Kommentare wieder von irgendwelchen Leuten geschrieben wird, die Preise waren niemals down. Das stimmt definitiv überhaupt nicht bei 151. Also die Booster-Bundles waren echt günstig zu kriegen auf Deutsch. Und auch bei Amazon konntest du sie einfach so bestellen, hast sie geliefert gekriegt. Also, das kann ja nichts dafür, dass die Leute nicht richtig informiert sind. Und das, wir reden ja jetzt nicht über einen Tag, sondern wir reden ja schon über ein, zwei Wochen, wo man sich hätte
eindecken können. Ja, irgendwelche Collection-Boxes oder sowas waren ja auch immer da. Ja, also,
stimmt,
Allein, wenn ich an diese Zapdos-Box denke, die gab es ja zuhauf, zu wirklich einem sehr, sehr vernünftigen Preis.
Genau, Und das mit den aktuellen Sets kriegst du ja auch diese Boxen zum hohen Preis, aber du kriegst sie ja auf jeden Fall.
Ja. Ja.
Also gerade auf Deutsch finde ich es nicht. Also bei dieser ganzen Diskussion fällt mir mal auf, es geht den Leuten in Wirklichkeit um das Zieldisplay auf Englisch, weil sie die höchsten Gewinnchancen haben und darüber regen sich maßlos auf. Und ich habe jetzt auch mal ein Video gemacht, mal gucken, wann das kommt, warum ich Japanisch konsequent besser finde, habe auch 5 Gründe zusammengestellt und habe das mal echt durchgezogen von vorne bis hinten. Und es ist mir selber auch nochmal aufgefallen, Alter, du musst konsequent auf Japanisch gehen, alles andere ist total unvernünftig, gerade in so einem Hype-Markt, wo die Preise explodieren. Und wenn du Sammler bist, ist mir echt auch mal aufgefallen, es gibt ja keinen Grund für mich, so hart auf die Preissteigerung zu
gehen. Wenn du nie verkaufen willst, dann klar. Ja, weil du es gesagt hast, Investment hast du, ja?
Nein, es fällt nur ein, um die Frage zu beantworten mit dem Sammeln. Das ist total geil. Die Leute im Fall wechseln immer Investment mit das, was ich sammle. Ich habe die Terrapagos, nein, ich kann es auch sprechen. Die Terra, im Video konnte ich es noch.
Terrapagos,
danke. Terrapagos habe ich gekauft für 30 Euro. Die ist ja so dermaßen in den Keller gegangen. Oh, ist so geil, ne? Schreiben die Leute runter in die Kommentare. Wie dumm man sein kann, diese Karte zu kaufen. Und ich so, Entschuldigung, also das ist doch einfach hier auch keine Investment-Empfehlung, mach doch, was du willst. Es geht doch darum, dass ich die gerade sage, machst du nichts falsch. Als Sammler finde ich für 30 Euro die seltenste Karte im Set für 30 Euro mitzunehmen, wo wir sonst Preise gewöhnt sind von teilweise 300, verstehe ich überhaupt nicht. Und wenn ich dann sage, das ist ein No-Brainer, sage ich ja nicht, dass die Karte demnächst 500 Euro wert ist. Ich sage ja einfach nur, ey, hast eine geile Karte. Und die Karte in der Hand zu haben, erstaunlich geile Karte gewesen, als ich sie dann bestellt hatte. Also ich war.
Ja, aber so denken die wenigsten. Ich glaube, diese klassischen Sammler, die gibt's immer weniger.
Ja, aber, also ich verstehe es nicht. Also es macht mich wahnsinnig. Ja, das macht mich total wahnsinnig, wo ich so sage, ey, das macht, also, was für ein Stress das sein muss. Also, erstmal, du musst ja dich andauernd mit Leuten streiten, ob das jetzt passiert, nicht passiert, etc. Und anscheinend wissen sie es ja alle nicht, weil sonst hätten sie sich ja mit Celebrations eingedeckt, rechtzeitig. Dann könnten sie sich ja abfeiern lassen. Aber das finde ich halt, weißt du, also, man kann doch einfach mal gucken in so einem Set, was sind die geilsten Karten, sammelt die sich so zusammen und ich sag mal so, Terrapagos, würde ich jetzt sagen, gebe ich jetzt keine 300 Euro für aus, aber wenn es dann runtergeht auf 30 oder von 160 auf 30, dann ist das doch völlig normal. Und da kann ich mich dann stundenlang an eine Karte erfreuen, die ich dann gefühlt günstig, diese hohe Seltenheit hat und sag, ah, wenn man die in Hand hält, ist die eigentlich ganz geil. So, und ich glaube, das wird immer ein bisschen missinterpretiert, dass ich da irgendwie Empfehlung geben würde, welche Karte man kauft, um eine, für eine Preissteigerung. Ich gebe da Empfehlungen, wo ich sage, hey, Sammler, guck mal, guter Zeitpunkt jetzt, das ist es mir wert, deswegen nehme ich die Greninja jetzt für 200 mit, das ist es mir gerade wert. So, und wenn sie jetzt auf 160 fällt oder auf 150, ja, dann war es mir aber ja 200 wert und das versuche ich eigentlich in den Videos gerade zu machen. Und deswegen habe ich Freude und deswegen nervt mich dieses Pokémon-Investing momentan maßlos. Also habe ich gar keinen Bock drauf.
Ja, und ich glaube, es ist ja trotzdem fair, immer zu gucken, dass man die Karte möglichst günstig bekommt. Und ja, wenn die Wertsteigerung nimmt, nimmt man die natürlich auch mit. Ja, aber es geht ja ganz oft um die eigene Sammlung. Also ich bin ja auch so jemand, ich brauche ganz oft Dinge vollständig. Wo ich sage, ich sammle jetzt zum Beispiel alle Special Art Rares aus der Karmesin und Purpur Zeit. Ja, und dann muss ich halt auch so ein doofes Greninja, das mir überhaupt nicht gefällt, dann mitnehmen. Aber das ist so einfach mein innerer Monk, den ich habe. Dann muss ich diese Sammlung vollständig kriegen. Und wenn ich die dann auch für 50 Euro mehr oder weniger habe, ja, dann ist das halt so. Ja, okay, aber ich habe auch Spaß damit.
Bei mir sind es tatsächlich die, dass ich auch sage, wenn ich Chase-Karten irgendwie kriege zum fairen Preis oder einem guten Angebot, wo wir beide auch mal sagen, gerne eine PSA 9, weil die nicht so abartig teuer ist. Gerade im Japanischen ist es halt auch ganz geil. So, das heißt, die PSA 9 ist ja eher die Seltenheit. Du kriegst ja eher eine PSA 10 als eine PSA 9. Das ist ja, also man schickt ja mal eine Karte hin, da kommen viele 10 so zurück. Das heißt, deswegen ist die PSA 9 auch nochmal günstiger. Du hast die Karte, sie ist aber vom Sammlerwert, wenn du dich daran erfreust. Total identisch, nichts. Du kannst es ja niemals nichts anderes sehen.
Ja.
Und dann denke ich mir immer, ey, dann jammert ihr da über die Preise und so weiter. Also ich zögere jetzt noch momentan bei dem Pikachu EX aus Searching Sparks auf Japanisch, also quasi, ne, das Pardon, Super Electric Breaker. Da denke ich mir so, oh, noch ein bisschen teuer, so warte ich noch, weil ich die auch nicht unbedingt haben möchte. Also sie holt mich jetzt nicht so krass ab. Ich finde die auch ein bisschen overpriced, aber da sind wir ja in einer ganz anderen Region, sage ich mal, als wenn du sie jetzt kaufst auf Englisch in der PSA 10.
Ja, bin ich total dabei. Also ich finde, Sammeln ist da was Schönes.
Es macht es, vor allem, ich will ja, dass es Spaß macht und dann mit dem Content zusammen verschiedene Wege und sich, ich will eigentlich dieses Emotion hier wieder mehr reinkriegen, sich an den Karten erfreuen. Also ich habe ja gar nichts gegen das Investment, ich will es nur selber nicht tun. Also ich mache das jetzt auch niemanden madig oder sagt, mach das nicht. Wenn du Bock hast, den ganzen Tag auf Graphen zu gucken, okay. Aber du siehst es natürlich klar, wenn ich jetzt ein Video gemacht habe zu den Künstlern, das ist das aufwendigste Video gewesen mit den 25 Künstlern, die du kennen musst. Das ist aber am wenigsten geklickt, während die eBay-Preise höher geklickt werden, weil ich glaube, Sammler und Investoren kommen da natürlich so ein bisschen zusammen. Und was immer gut läuft, sind die Meinungsvideos in irgendeiner Form. Aber das ist was, also unser Podcast sticht hier jetzt natürlich noch alles irgendwie aus. Also das ist dann immer sehr beliebt. Also gerade, wenn du siehst, so ein YouTube-Video guckt 5 Minuten jemand, was völlig gut ist und völlig normal ist, so es gibt dadurch. Aber wenn du jetzt siehst, hier hören halt uns die Leute Minimum 22 Minuten zu im Schnitt. Das finde ich halt super krass und vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank für die 1000 Abos und auch vielen Dank, dass ihr auf Apple und dass ihr auf Spotify so kräftig hört. Das freut uns voll.
Ja, ja, total. Was mir ja trotzdem immer auch Spaß macht, ist dann der Austausch. Wir kriegen ja trotzdem auf Instagram dann immer wieder Feedback, auf YouTube trotzdem in den Kommentaren auch immer wieder. Da kommt wirklich sehr, sehr viel Positives und das freut mich auch immer, auch wenn dann eigene Geschichten mit erzählt werden, weil das ist auch immer so, dass wo ich sage, hinter jeder Karte, und ich merke das jetzt übrigens auch wieder, weil ich ja meine Sammlungsvideos jetzt so nach und nach abdrehe, ich habe auch wieder total Spaß daran, mich an diese Geschichten zu erinnern, die dann irgendwann entstanden sind. Ach, wo habe ich die Karte denn nochmal herbekommen? Weil bei mir ist auch so, solche Karten merke ich mir in der Regel, wo ich die dann irgendwo her habe. Und ich habe die auch selten dann irgendwo einfach mal schnell bei Cardmarket, bei eBay oder sowas mir geholt, sondern auch irgendwo ertauscht oder auf einer Messe dann trotzdem geholt. Also das passiert schon öfter, als man denkt. Und wenn man das so nochmal so zurückblickt, das ist eine echt coole Sache.
Ich habe auch was Geiles festgestellt. Ich hatte auch gesagt, interessant fand ich einen Kommentar, dass nur japanische Künstler bisher in Pokémon Company sind. Und dann kam nochmal ein anderer Kommentar, da wird's noch besser. Erst habe ich mich da jetzt mal gesagt, hey, nur japanisch und bla bla. 2 Nordamerikaner waren auch schon mal dabei, die es auch gezeichnet haben, das wurde dann nochmal klargestellt. Und siehst du, und so geht dann dieser Wissenstransfer dann einfach weiter. Und ich erzähle es jetzt wieder. Aber es ist natürlich noch immer sehr, sehr wenig, aber trotzdem interessant. Hennas, warum erzähle ich das? Pass auf, ich habe hier was Neues für uns. Ich habe eine Rubrik. Pass auf.
Ist das so ein fancy Einspieler oder so?
Ja, ja, pass auf, mache ich gleich. Es gibt immer jetzt neuerdings ein Quiz, das ich vorbereitet habe für dich. Keine Angst, du musst dich nur entscheiden. Es ist nicht keine Wissensabfrage. Und wir brauchen dafür einen Jingle, oder? Ich glaube auch. Ja? Warte mal, ich versuche es einzuspielen. Wie fandst du es?
Ist es reproduzierbar, ist für mich die Frage. Dann fand ich es fantastisch.
Kill, keep, great. Pass auf, du hast also jetzt 3 Möglichkeiten. Du kannst die Karten entweder behalten, das wäre keep, ne? Kill wäre, du musst sie verkaufen oder wegschmeißen, aber sagen wir verkaufen, weil das ist ja was anderes, dass du hier vielleicht den Wert, ne, der Karte jetzt gerade mitnimmst, verkaufen. Also das Kill wäre verkaufen, das ist ein bisschen falsch, fällt mir gerade auf. Und das andere wäre, schickst du zum Graden. Und das machen wir jetzt in der Schwert und Schild Special Edition. Das Gengar VMAX Fusion Strike, ich nenne hier sogar erst alle 3, damit du dich entscheiden kannst. Das Gengar VMAX Fusion Strike, das Lugia V aus Silver Tempest und das Giratina V aus Lost Origin. Und jetzt musst du dich entscheiden, welches du killst, also dann sagen wir Sale, weil das könntest du ja strategisch machen mit, vielleicht der Verkaufswert gefällt dir gerade gut. Also Sell, Keep, Grade. Welche möchtest du gerne, also du sagst, du musst unbedingt behalten, die schickst du zum Graden, weil sie so wichtig ist und die andere verkaufst du. Mit Argumenten bitte.
Ja. Also ich finde ja vom Artwork, ich gehe mal auf Artworks ein, weil das Lugia ist natürlich so pure Nostalgie für mich, ne? Denke ich an die alten Neo-Sets zurück, ne? Deswegen, also vor allem bei allen 3 Karten jetzt irgendwie schwer, weil ich habe alle 3 auch in meiner Sammlung. Aber das wäre wahrscheinlich die Karte, die ich verkaufen würde, das Lugia.
Du würdest also das Lugia verkaufen, weil du
Lugia nicht, Kill.
Weil du das andere zu geil findest oder weil du sagst, ja, der Preis ist gerade so
Nein,
super?
Nein, also beim ich finde, die Nostalgie wäre der Faktor, die fürs Lugia spricht, aber ich finde Gengar einfach ein geileres Pokémon als Lugia. Ich bin dann trotzdem dann eher Gen 1-Typ, deswegen ist für mich das Gengar da weiter vorne und allein vom Artwork her ist Giratina eigentlich one of a kind in der Schwert- und Schild-Ära, also das war schon richtig außergewöhnliches Artwork. Deswegen.
Frage, das Lugia wie? Nenn mal eine Karte im selben Style wie das Lugia. Wo du wirklich so diese Moby Dick-Szene hast, also auch noch diese Anspielung auf, sag ich mal, große Literatur, dieses Dunkle, dieses, das Meer bäumt sich da auf. Also ich finde, diese Karte jetzt, also Shinji Kanda wurde uns als breitem Publikum, verstehe ich, Giratina, bekannt. So, die VMAX-Illustration verstehe ich, weil es Gengar ist wahrscheinlich, ne? Aber ich will noch mal hinterher. Warum die Lugia?
Also mir fällt so auch spontan keins ein. Ich würde vielleicht sagen, dass das Celebi alternativ einen ähnlichen Style hat, weil es auch diesen Wald so in den Vorrang stellt. Ja. Also die finde ich, die könnten sich ein Stück weit ähneln. Aber ich fühle Lugia nicht so. Ich bin Generation 1. Ich habe danach aufgehört zu sammeln und deswegen war das für mich raus. Deswegen, ich habe nie diese Lugia-Connection gehabt. Habe ich zu Giratina auch nicht, aber da macht es das Artwork für mich. Und Gengar, ja, Gengar ist die Karte, die ich am Schluss auch zum Graden schicke, die dann natürlich auch geschützt in meine Sammlung soll. Da kommt dann auch das Giratina mit dem Artwork nicht drüber. Da habe ich einfach Bock auf Gengar.
Wo das Unlichtzeichen zweimal auf der Karte ist, nämlich einmal im Maul und einmal rechts oben. Da sind auch Details in dieser Karte. Ich finde ja immer, diese Karte erinnert mich ein bisschen an das Snorlax. Das ist
Darkness Ablaze, meinst du? Schwert und Schild Base müsste es sein.
Schwert und Schild Base, du weißt es besser als ich. Das auf jeden Fall auf dem Rücken liegt quasi und die Welt ist dann da so. Die habe ich auch die Karte aus. Was ist die denn? Die ist auf jeden Fall am Anfang, ne? Da erinnert mich die immer so ein bisschen dran. Und ich glaube natürlich, die Karte wird getragen durch das Gengar. Und das Giratina hat ja irgendwie. Also hast du die Giratina-Karte sofort als solche Karte erkannt? Und gesagt, boah, ist das krass. Ich musste erstmal das Giratina suchen.
Ja, da muss man schon hinschauen. Ja.
Also hast du es sofort erkannt?
Nee.
Also auch, dass diese Karte so besonders ist?
Nein, ja. Nee, also hätte ich damals auch nicht gedacht. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass es den. Oftmals kommt sowas ja auch mit der Zeit erst, ne? Dass man sagt, irgendwie eine Karte schaut so aus. Komischerweise beim Carpador hatte man es dann gleich entdeckt, irgendwie bei der Art Rare.
Oh,
da war es dann wieder so dieser Wiedererkennungseffekt, ne? Aber das war ja so das erste Mal, dieses Giratina in der Form, in dem Artwork irgendwo mit da.
Ja,
ich glaube, wenn man so neue Sachen, muss man sich auch gewöhnen.
Ich glaube halt bei dem Carpador, was die Leute da maßlos unterschätzt haben, ist, dass eine Karte so steigen kann, obwohl sie halt nicht die Rarität hat. Das heißt, ich glaube, wir haben alle bei Padilla Wolf damals unterschätzt, dass das so durch die Decke gehen kann, dass die Nachfrage so hoch ist, obwohl die Verfügbarkeit höher ist als zu den SIRs und SRIRs, die sonst in den Sets sind. Das fand ich krass.
Spannende Frage wäre aber auch, wenn die nicht diese Wertentwicklung hingelegt hätte, hätte sie dieselbe Beliebtheit erreicht?
Ja gut, das ist Henne-Ei-Problem oder wie ich gerne sage, Henners-Ei-Problem.
Oh, Henne-Ei, das wäre auch eine schöne Rubrik.
Ich hab mir auch überlegt, erstmal schreibt bitte in die Kommentare, wie euer Ranking ist. Also, ne? Ihr verkauft sie, ihr behaltet sie und ihr gradet sie. Es geht um die Lugia aus Silver Tempest, es geht um die Giratina aus Lost Origin und es geht um das Gengar aus Fusion Strike. Bitte sagt mal Bescheid, wie ihr das gerne hättet. Ja, aber das Henners-Ei-Problem, finde ich, ist auch eine gute Sache. Wir sollten hier auch mehr mit Altherrenwitzen anfangen und mit Dead-Jokes. Weißt du, ich finde, das steht uns und das würde den Podcast auch.
Wir haben das Alter dafür.
Ja. Wir haben es auch erlaubt. Ich finde, das ist wirklich so, oder?
Ja.
Das können wir uns rausnehmen.
Ja. Aber lass mich noch eine Sache zum Gengar sagen, warum das Gengar auch bei mir gelandet ist. Ich habe es selber gezogen. Und jetzt weiß ich nicht, ob du mir die drei Karten einfach so hingelegt hättest, dann hätte ich vielleicht weniger emotionalen Bezug dazu gehabt. Aber das war eine Karte, die habe ich wirklich in meinem ersten Display direkt gezogen. Und das war schon geil.
Ja, also vor allen Dingen, ich erinnere mich, ich bin ja dann ins Hobby da so ein bisschen eingestiegen und hatte noch so ein paar Fusion Strike ETBs kaufen können, sehr günstig. Und habe die geöffnet. dann jeder, der das geöffnet hat, weiß, wie weh das tut, das zu öffnen. Deswegen ist das natürlich nochmal was ganz Besonderes, wenn du im Fusion Strike was ziehst. Ja, okay, gebe ich dir. Also das ist natürlich ein bisschen unfairer Vorteil, aber warum nicht? Also das ist natürlich selber gezogen, das kenne ich halt auch. Ne? Also Chase-Karten habe ich, das können wir ein andermal machen, das schreibe ich mal auf, welche Chase-Karten wir selbst gezogen haben. Da werdet ihr relativ erstaunt sein, wie wenig das sind am Ende des Tages, jedenfalls bei mir, der aber
bei mir
relativ
zu viel, glaube ich,
viel geöffnet hat. Das wird sich zeigen. Wir wissen leider ja nicht ganz genau, wie viel wir jetzt vorher, also unsere eigene Pull-Rate können wir jetzt leider nicht hier ausrechnen. Oder könntest du irgendwie reproduzieren aus den Bestellungen, wie viel du wahrscheinlich aufgerissen hast? So ungefähr? Nee, ne?
Ja, also das kann ich dir ganz genau sagen, wie viel ich aufgerissen habe. Zu viel.
Das ist relativ genau, ja. Das ist auch so. Ich mache nochmal ein Video, 5 Arten, um unheimlich viel Geld bei Pokémon zu verbrennen, aufreißen. Gehört definitiv dazu. Das habe ich ja bei dem Boxes-Talk auch nochmal gesagt. Man unterschätzt maßlos, wie viele Leute aufreißen. Das ist völlig wahnsinnig. Also die Leute, man hat es ja jetzt gesehen, wieder beim Release, ne, die Leute stehen vor diesen Smith Toys, was ja schon mal nicht der günstigste Anbieter ist am Ende des Tages, stehen die in der Schlange. Wir sehen das am T-Bug Center hier bei mir und da habe ich auch die Aufnahmen gesehen. Ihr macht euch keine Vorstellung, Leute. Ich weiß ja, wie groß das T-Bug Center ist und wie die da stehen, ne? Alter, das sieht da nur so gesittet aus, weil da so viele Familien stehen, so am Freitagmorgen. Ich war echt erstaunt. Also, wie groß der Antrag nur bei diesen beiden Sachen im Video sind. Und da habe ich dann echt gemerkt, das waren alles das Publikum, das logischerweise das ja nicht hinstellt. Also es sind ja Aufreißer. Also es kann mir keiner erzählen, dass das da alles Investoren sind und so. Also so sehen die Leute halt nicht aus. Also sind zu jung, dafür
aber, Familien. Aber Rafa muss jetzt mal weghören, weil ich will das gar nicht so ein schlechtes Licht stellen. Es macht einfach unheimlich viel Bock aufzumachen. Vor allem, wenn du so ein ganzes Display öffnest, wo du eine gewisse Garantie, also keine Sicherheit in dem Sinne, ne, aber schon irgendwie so ein Durchschnitt an Pull-Rate einfach hast und da was Geiles draus ziehst. Also viel besser als diese Karte einfach irgendwo bei Cardmarket und eBay zu kaufen.
Gar keine Frage. Deswegen machen wir ja diese Rubrik dann nochmal, was ja. Wir denn gezogen haben. Aber es ist bei mir tatsächlich so, das sage ich dir ganz ehrlich, es gibt bei mir jetzt momentan 2 Arten. Einmal aufreißen und einmal gibt es das strategische Sammeln, wann ist ein guter Wert, wann will ich die haben, wie viel ist sie wert, so ein bisschen gucken, hast du die schon, Hennas, wie sieht's aus, was machen wir da, wie ist das, wann geht ihr rein, das finde ich spannend, so, ne, oder hier der Austausch und das andere ist halt aufreißen und ich muss sagen, beim Aufreißen, das Letzte, was mir wirklich, wirklich, wirklich Spaß gemacht hat, wo ich sag, boah, das hat richtig geknallt, da habe ich Freude jedes Mal gehabt, das war Vista Universe. Also das war so, wo ich echt das Set so richtig abgefeiert habe, aber weil die Pull-Rates, glaube ich, das erste Mal so hoch waren, dann waren sie eine Zeit lang ja bei Kamsin und Popo bei den B-Sets sehr hoch, was diese Gardevoir-Karte auch noch immer hart nach unten zieht, obwohl sie es nicht verdient hat mit ihrer Entwicklung, aber das wird ja nur die Zeit bringen, kein Thema. Aber da finde ich so, das ist mein letzter Positive. Und meine Tochter sagt immer, können wir die goldenen nochmal aufmachen? Und ich weiß halt, was sie meint. Das sind die Vista Universe-Karten am Ende des Tages. Ja, und da gefällt mir auch japanische gut.
Die japanischen Special-Sets, die sind immer genial zum Aufmachen. Also ich erinnere mich noch so an meine ersten Anfänge, wo ich auch mal Tag Team All-Stars in Massen aufgemacht habe. Ja, also da darf ich heute nicht mehr drüber nachdenken, was diese Boxen wert sind. Aber es hat damals auch irre viel Spaß gemacht. Du hast immer jedem Pack allein was gezogen. Deswegen war, glaube ich, so prismatische Entwicklungen für mich auch so ein Dämpfer, wo ich wirklich ein paar Boxen aufgemacht habe und du hast wirklich gar nichts gezogen, überhaupt gar nichts. Und dann hört es auch schnell auf, Spaß zu machen. Ja, japanisch musst du dann, kannst du dann eher reingehen, ja. Das auf jeden Fall. Ja,
definitiv eine.
Genau. Aber international war 151 das letzte, was mir richtig Spaß gemacht hat. Aber halt einfach wieder, weil es Generation 1 ist wahrscheinlich für mich.
Hennas, da du ja so spät gekommen bist, da du ja so spät gekommen bist, ne, machen wir es jetzt folgendermaßen. Wir sehen uns gleich zu Teil 2. Bis gleich. Ciao. Bis
gleich.
Jo, hallo zusammen zu unserem zweiten Teil des Poketalks. Wie angekündigt, hat der Hennas gesagt, ach nö, pass auf, die Folge machst du nicht alleine. wenn der Mollersberg kommt, dann bin ich doch da. Und ich sag mal Mollersberg, dabei heißt der Molsberg. Moin, Molsberg, magst du dich mal vorstellen, und wie es zu diesem schrecklichen Namen kam?
Mahlzeit, jo, dürft mich gerne Kevin nennen. Bin eigentlich, komme aus dem Ruhrgebiet. Komme eigentlich mehr oder weniger aus der Sportkartenbranche. Hauptsächlich im WWE-Bereich, Wrestling-Bereich. Bin noch ziemlich tief in Magic drin, tatsächlich. Ne? Und Pokémon habe ich früher auch, natürlich wie jeder andere auf dem Schulhof, auch gesammelt. Und dann jetzt nach ziemlich langer Pause, ziemlich genau 25 Jahren, bin ich jetzt wieder bei Pokémon mit dabei.
Hennas, was weißt du über Sportkarten?
Du glaubst es mir nicht, aber ich habe hier auch Sportkarten liegen, weil ich bin ja auch in verschiedenen Dingen drin.
Was für Sportkarten bist du denn drin? Jetzt machen wir dich ja gerade mal, jetzt machen wir dich nackig hier. Sag doch, erzähl mal.
Ja, ich musste, WWE kenne ich mich nicht aus oder so, da bin ich wirklich komplett raus. Also ich bleibe bei dem, wo ich mich auskenne, das ist Fußball. Das ist ein Stück Basketball, aber dann hört es auch schon auf. Also aber hauptsächlich sind es Fußballkarten bei mir. Ich bin ja Kaboom-Sammler. Also das sind die Karten, die mir immer ins Auge springen. Also da habe ich Bock drauf.
Ja, sind schöne
Karten. Wenn ich so eine Würz-Kaboom-Karte in der Hand habe, das macht Freude.
Eine Kaboom-Karte. So, Freunde, jetzt fangen wir hier mal an. Also, sorry für alle Leute, die jetzt hart im Game sind und den Poketalk hören. Wir versuchen jetzt hier mal, sag ich mal, das breiter in irgendeiner Form zu machen. Was ist eine Kaboom-Karte? Ist es das, was ich denke, nämlich das Kaboom, das auf der Karte steht und dementsprechend so im Basketball-Kartenbereich auch sehr beliebt ist? Also so
exakt das Gleiche nur im Fußball. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich eine da irgendwo bestimmt.
Also damit
kann ich leider nicht. Ihr könnt ja mal weiterreden. Grade. Ich suche einfach mal.
Kevin, pass mal auf. Also, das sind Kaboom-Karten. Also, ich habe hier ein paar Basketball-Karten rumliegen. Ich bin ja großer NBA-Fan, komme aus der Zeit der 90er Jahre. Wenn man da mal nach ein paar Karten guckt, die reichen von, es ist total günstig, bis hin, es ist total teuer. Wie berechnet sich denn der Preis so einer Karte? Weil, ich sag mal, wer sich jetzt ein bisschen auskennt in der NBA, so eine 90er Jahre Karte, das ist im Wrestling ja selbe, wo auch dann der Höhepunkt wahrscheinlich war. Warum gibt es denn so günstige und warum gibt es denn so teure Karten?
Im Prinzip geht es immer nur um Angebot und Nachfrage. Das ist ziemlich ähnlich zu Pokémon tatsächlich. Ja, der Hype entscheidet da tatsächlich. Da ist noch so ein kleiner Unterschied zum Pokémon, und zwar hat der Spieler, der auf der Karte ist, tatsächlich sein Leben lang performt. In dem Sinne zum Beispiel ist Michael Jordan natürlich einer der Größten, und wenn du von dem ein Autogramm hast, ein originales On-Card-Autogramm, dann bist du natürlich auf jeden Fall finanziell gut dabei. Das ist dann schon mal ein paar tausend Euro wert, definitiv.
Aber das ist ja eigentlich wie zu Pokémon, sag ich jetzt mal. Also Spieler oder Pokémon, da ist jetzt wenig Unterschied, oder so, sag ich mal. WWE-Sammler hast du gesagt. Bist du dann auch WWF-Sammler oder bin ich jetzt zu tief gerade im Game drin?
WWF eigentlich nicht. Bei mir fing das an mit tatsächlich vor 4-5 Jahren, bin ich da so mit reingeschlittert. Speziell wenn es um Panini- oder Topps-Karten geht, dann schaue ich halt zurück bis 2016, schaue mir da die Karten an und suche mir da so die kleinen, die Häppchen raus, ne? Tatsächlich.
WWE, was ist denn WWE? WWE ist, wen kennt man? Der Cena, der ist WWE.
Kennt jeder, genau. Abschiedstour im Moment tatsächlich.
Okay, dann habe ich was, weil ich komme noch aus der Zeit des Undertakers, Hulk Hogan und Macho Man. Das waren so meine Leute, da komme ich noch her. So, Hennas, was ist bei dir mit Wrestling?
Ja, Undertaker, das sagt mir auch noch was. Danach wird es tatsächlich eng.
Okay. Tatsächlich sind wir hier schon bei den teuersten Karten, teilweise. Hulk Hogan, Undertaker, Shawn Michaels, Macho Man, die kennt jeder. Und alle, die sammeln wollen, natürlich gehen die dann auf die Karten oder auf die Wrestler, die man halt kennt. Und die, wie gesagt, ich bin auch in den 90er geboren, und natürlich, die kennt jeder und die möchte auch jeder haben. Dementsprechend zahlt man da am meisten Geld für.
Wenn wir jetzt
aber
Ja,
lass mal einsteigen, weil beim Wrestling, mich würde mal interessieren, was da so die Skala nach oben ist. Was ist da so der Holy Grail? Gibt's das, kann man das sagen, oder ist es sehr speziell, weil also man doch dann auf einen einzelnen Wrestler geht?
Also da kommt es tatsächlich auf die Verfügbarkeit der Karten an. Sprich, es gibt Sets, die sind im oberen Preissegment angesiedelt. Da sind wir schon beim Preis. Da kostet dann beispielsweise eine Box mit 10 oder 11 Karten ungefähr 3.000 Euro. 3.500, je nach Range, je nach Verfügbarkeit, wie man gerade rankommt. Und ja, die Karten daraus, da immer nur 10 Karten in einer so einer Box drin sind, sind natürlich dementsprechend teuer. Wenn du da zum Beispielsweise eine 1 von 1, sprich diese Karte gibt es nur einmal auf der Welt, eine Karte rausziehst, beispielsweise auch vom Undertaker, den halt jeder kennt und gerne haben möchte, dann zahlst du tatsächlich wahrscheinlich schon fünfstellige Preise. Jetzt kam beispielsweise ein ganz neues Set raus im März, wenn ich mich recht erinnere. Da war die teuerste Karte, die ich gesehen hatte, 14.000 Euro. Das war tatsächlich The Rock. Dwayne Johnson, den kennt natürlich auch jeder. Ne? Wenn nicht als Wrestler, dann als Schauspieler. Und dementsprechend ist er auch ziemlich teuer.
Aber da sage ich mal, wenn wir immer sagen, die Preise für 250 Euro für so ein Display sind gestiegen, reden wir dort von ganz anderen Preisen.
Ja, das tatsächlich kommt tatsächlich auf den Hersteller drauf an. Jetzt gab es einen Wechsel von Panini. Die haben ja auch immer die Fußballsticker oder wie auch immer gemacht. Und jetzt ist der Wechsel rüber zu Topps. Topps ist der Anbieter mehr oder weniger jetzt oder der Hersteller der neuen Karten. Und da ist es so, dass normalerweise 4 bis 5 Mal im Jahr, ich sag mal, ein Basisset rauskommt. Das kostet im Schnitt UVP 220, 230 Euro. Da die Nachfrage nach Wrestling-Produkten mittlerweile ziemlich hoch ist, sind die schnell vergriffen und dann bezahlst du halt auch 300, 350 Euro für, ich sag mal, ein Basisset. Dann kriegst du nachher noch die High-End-Karten und da geht's dann meistens so ab 600 Euro pro Box los. Ne? Deswegen sage ich, es ist so ein Pokémon-Display ist da tatsächlich relativ günstig und dementsprechend auch mein Kommentar, hört sich doof an, aber die Preise da sind immer noch ziemlich erfrischend irgendwie für jemanden, der aus dem Sportkartenbereich kommt. Ja, das sind gesalzene Preise im Moment.
Mhm. Aber bei den Sportkarten macht es ja wahrscheinlich trotzdem auch, oder es ist zumindest riskanter, einfach ein Set Seal zu kaufen und das wegzulegen, was ja ganz viel im Pokémon-Business verliert, weil ich sag mal, wenn die Chase-Karte, die One-on-One rausgezogen ist, dann verlieren doch auch alle anderen Boxen an Wert, oder?
Ja, ich weiß nicht, wie die Hersteller das machen, aber ganz zufälligerweise werden alle One-of-Ones nicht am Anfang eines Releases gezogen. Also ich gehe stark davon aus, dass die nach und nach verteilt werden, die genau wissen, was sie rausgeben und so weiter und so fort. Sprich, die Boxen halten irgendwo ihren Wert oder steigern sich noch. Sprich, dieses zum Beispiel Flawless heißt die ganze Geschichte, ist, glaube ich, das teuerste Set, was es so gab im Sportbereich. Ist zeitweise von 2.500 Euro, ich glaube UVP, bis auf jetzt 4.000 Euro, wenn du drankommst, gestiegen. Ne? Also da kannst du halt dann wirklich 4.000 Schleifen hinlegen. Ne?
Das finde ich spannend. Das heißt, ihr macht ja ähnliche, hier gibt es ja eine Diskussion im Pokémon-Universum nach dem Motto, die Pokémon Company würde überdrucken oder sie würde halt viel zu günstig und so weiter. Habt ihr diese Diskussion in einem kleineren Markt, der ja wahrscheinlich viel besser überschaubar ist, sage ich, oder weiß ich, ist es überhaupt so? Ich weiß es gar nicht. Aber wo viel überschaubarer ist, habt ihr diese Manipulationsvorwürfe dann auch? Weil du sagtest natürlich jetzt gerade so, das wird nicht am Anfang gezogen, was ein ganz spannender Punkt ist. Aber dann ist doch jetzt echt nochmal auch die Frage, habt ihr auch so Sets, die völlig overprinted sind?
Leider nein, tatsächlich. Die Geschichte ist nämlich relativ einfach. Du hast ein Set, was rauskommt und die Nachfrage ist immens hoch, ähnlich wie Pokémon. Jetzt ist es aber so, dass dieser Wechsel von Panini zu Topps rüber stattgefunden hat und Topps ist ziemlich nah an der WWE dran. Die sind da irgendwie alle unter einem so ein Dach, über Fanatics läuft da ist also ein Zwischenverband. Und die Verfügbarkeit ist da maximal gering. Also da gibt's definitiv auch Spekulationen, dass das extra so gewollt ist, dass sie wohl alles nur peu à peu rausgeben. Ne? Diesen typischen Reprint, den gibt's nicht, wie bei Pokémon. Gefühlt wird alles auf einmal produziert und dann nach und nach herausgegeben. So fühlt sich zumindest an. Offiziell gibt's dazu wohl kein Statement. Aber ja, so ist die Geschichte da.
Hennes, was hast du denn jetzt? An Sportkarten.
Ja, bist du wieder so ungeduldig?
Guck mal, gleich schon wieder raus.
Oh. Ja, ich habe hier so ein Ballack-Kaboom und ich habe noch ein paar andere, aber vielleicht mal Schau, ich habe sogar hier noch einen Musiala gefunden.
Hey, schnieke, schnieke.
So, ne? Also für die Leute, die uns hören, wir haben gerade eine Ballack-Karte, wir nennen uns alle an die Wade der Nation.
Ganz genau. Und eine Musiala. Alt bin ich dann auch, ne? Das ist mein Sammelfokus, nein. Da mische ich dann schon durch.
Das ist vor allem eine harte Mannschaft, wenn du so 2002 sammelst, ne? Boah, ein Thorsten Frings will auch keiner haben oder ein Oliver Neville, oder?
Ja, der hat keine Wahrscheinlich Kabul, schon.
Also. Da habe ich jetzt keine Position. Da bin ich froh, dass ich ein Kind der 90er bin und dass ich heute das gucke. Das ist eine harte Zeit für uns gewesen früher, sag ich dir. Das war nicht schön.
Aber was mir bei Sportkarten sehr schnell aufgefallen ist, wenn man sich da nicht spezialisiert, also da kannst du nicht so breit sammeln wie in Pokémon. Das funktioniert überhaupt gar nicht, weil dann bist du gleich, also kannst du Haus verkaufen, Hof, Kinder, also alles, was du hast eigentlich, ne? Weil da kommst du schnell.
Die Scheidung ist auch sofort dabei, also. Ja. Nee, das kannst du nicht machen. Das ist, da legst du zu viel Geld auf den Tisch tatsächlich. Ne? Weil es halt von diesen Kaboom, die du gerade gesehen hast, die kosten mal schnell 400, 500, 600 Euro eine Karte. Und wenn du da alle sammeln möchtest, das ist kaum machbar. Ne? Also man sollte sich schon ein paar Spieler raussuchen, die man feiert und die dann sammeln, ja. Das macht mehr Sinn.
Und gibt's denn auch so ganz günstige Karten? Also habe ich jetzt auch so Bulk, wenn ich jetzt irgendwie aufreiße?
Ja, so eine Box ist tatsächlich meistens so aufgebaut, dass du dann beispielsweise 20 Blaster drin hast. Und in diesen 20 Blaster sind 2 Autogramme garantiert, meistens. Und ungefähr 4 bis 6 nummerierte Karten. Wie hoch die nummeriert sein können, hängt tatsächlich davon ab, was du da gezogen hast. Also es gibt Karten, die sind bis 499 nummeriert. Es gibt Karten, die sind zu 10 nummeriert. Es gibt dann Autogramme, Dual-Autogramme. Sprich, da haben dann 2 Personen drauf unterschrieben. Die sind dann meistens bis maximal, die gibt es nur 25 Mal. Sprich, zu 25 nummeriert.
Aber jetzt kann ich doch auch so, was habe ich denn gesehen? War das Panini oder so? Ich kann doch jetzt eine ganz normale Boosterbox kaufen. So, da sind auch unheimlich viele Karten drin. Und da ist es ja jetzt nicht so, dass Autogrammkarten drin sind. Das heißt, ich habe nicht wie bei Pokémon immer die Chance auf den größten Hit, sondern ich muss schon die richtige Produkt, sage ich mal, finden, damit ich auch eine Autogrammkarte kriege. Oder sind die auch geschaffelt in so ganz normalen Boxen, die es jetzt für 100 Euro gibt?
Jetzt muss ich mir mal gerade hinsetzen, weil das ist ein ziemlich interessanter Punkt.
Ha, guck mal, Henners.
Ja, ist natürlich tatsächlich wirklich so. Es gibt, wie bei Pokémon auch, Cases, die du kaufen kannst, logischerweise. Man sagt, da sind dann 20 Booster oder beziehungsweise Blaster heißen die im Sport, 20 Blaster drin und zu 10% kannst du ein Autogramm auch aus Blastern ziehen. Sprich, du hast im Case 2 Autogramme. Das ist durchaus möglich. Und ja, man kann sogar One-of-Ones ziehen. Ich habe tatsächlich habe ich ein kleines Nebengewerbe, verkaufe da auch ab und zu so ein paar Blaster. Ein Bekannter hat sich tatsächlich einen Blaster gekauft, hat diesen im Stream aufgemacht und hat eine 1-von-1 gezogen tatsächlich. Also du hast auch die Chance, eine 1-von-1 aus dem Blaster zu ziehen. Also sind nicht nur den teuren Produkten vorbehalten. Ist durchaus möglich.
Das heißt aber, dass damit Sinn und Verstand verteilt wird bei den Sportkarten. Also so ungefähr. Ich sag mal so, bei Pokémon-Produkten ist es ja auch so, dass du in einigen Sets, Henners, ne, definitiv ja garantierte Hits hast. Das heißt, da muss ja auch mit Sinn und Verstand eigentlich verteilt werden.
Ja, schwierig. Dazu gibt es auch keine offizielle Statistik tatsächlich. Mhm. Aber bis dato wusste ich auch nicht, dass tatsächlich 1-von-1 Karten in den Blastern zu finden sind. Ne? Und das wurde auch so eigentlich nie klar kommuniziert. Ich hatte tatsächlich, ich weiß nicht, ob das setabhängig ist, aber es stand auch öfter mal drauf, dass man Autogramme bis maximal zu 10 rausziehen kann. Sprich, dass es diese Karte nur 10-mal gibt. Ne? Dass er dann auf einmal dann eine 1-von-1 rausgezogen hat, das war ziemlich verwunderlich und hat natürlich Freudenstürme da ausgelöst. Ne?
Ja, okay. Sportkarten oder WWE-Karten? Jetzt sind die Releases auch so oft wie bei uns, also dass man fast gefühlt jeden Monat ein neues Set hat und ist das Set dann auch so thematisch wie bei uns oder ist es immer gewürfelt irgendwie?
Das ist tatsächlich direkt die nächste interessante Frage, weil das schon normalerweise so ist, dass alle 3 bis 4 Monate ein neues Set rauskommt. Tatsächlich ist das jetzt gerade genau der Grund, warum ich mal über den Tellerrand geschaut habe und wieder zurück zu Pokémon gefunden habe, weil Tops diese Geschichte ja komplett neu übernommen hat. Und die haben es jetzt erst geschafft, dieses Jahr ein einziges Set rauszubringen, was, ich sag mal, volksnah ist, was keine paar tausend Euro kostet. Ja, und irgendwann als Sammler braucht man neues Material, muss ich euch nicht erzählen. Möchte man auch gerne mal was öffnen, mal was Neues sammeln. Und ja, dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut. Ganz genau so sieht das aus. Bin da noch tatsächlich fündig geworden, erst bei Kakao zum Beispiel. Kakao ist ein Unternehmen aus China, das Disney-Karten herstellt, ähnlich wie Tops. Oder Harry Potter Sets, davon habe ich auch mehrere aufgemacht, mega interessant. Und ja, dann habe ich mir gedacht, schau's mal bei Pokémon rüber und dann, ja, bin ich jetzt wieder gefangen in Pokémon.
So, ich bin ja jetzt ahnungslos. Es gibt Harry Potter Karten auf Chinesisch, die es aber nicht im europäischen Markt bisher gibt?
Die sind tatsächlich das ist tatsächlich gemischt. Also, beziehungsweise, wenn du dir so eine Karte anschaust, hast du auf jeden Fall so eine kleine chinesische Unterschrift, mehr oder weniger. Aber der Name der Karte des Schauspielers ist tatsächlich auf Englisch. Ne? Und ja, gibt's tatsächlich. Die kosten tatsächlich auch so 150 Euro eine Box. Und die haben im Grunde dieses gleiche Schema der Nummerierung wie Sportkarten auch. Sprich, du kannst auch Karten rausziehen, die es nur ein einziges Mal gibt. Ne? Also diese Kartenbandbreite, abgesehen von TCGs, von spielbaren Kartensets, ist immens groß geworden. Gerade mit neuen Herstellern, wie zum Beispiel Kakao, wie Upper Deck. Ja, jetzt Tops mit drin, Panini. Das ist ziemlich, ziemlich groß geworden und der Markt wird da gerade, ich will nicht sagen überschwemmt, aber doch schon, ich sag mal, bei Laune gehalten. Da ist im Moment für jeden was dabei. Disney, Harry Potter, Marvel, ganz groß. Ja. Die Karten kosten auch Vermögen.
Krass, Hennas, da hast du jetzt, pass auf, die Abgründe sich jetzt aufgetan haben. Ich habe es verstanden. Du hast auch jetzt Sportkarten von der deutschen Nationalmannschaft, das habe ich verstanden.
Ich habe wirklich nicht viele. Also.
Okay, gibt es noch was anderes, was du hast, Hennas?
Ich habe alte Magic-Karten aus meiner Kindheit, ja, weil ich früher aktiv Magic gespielt habe, aber da ist keine wertvolle mehr dabei. Die habe ich irgendwann mal am Flohmarkt verscherbelt, wie eigentlich so alles, was wertvoll war aus der Vergangenheit. Ich glaube, dann war es das aber auch.
Du hast
ich muss sagen, diese SpongeBob-Karten, ich habe letztens auf der Messe, wie ich war, gab es SpongeBob-Karten, da hätte ich mir fast was geholt. Also keine Ahnung warum, aber das fand ich irgendwie sympathisch.
Wie liegen die preislich?
Weiß ich gar nicht, aber ich glaube, die sind nicht so, also die sind auch erschwinglich. Die sind keine High-End-Boxen. Aber ich glaube auch chinesisch.
Bekannter aus der Szene tatsächlich, der hat sich 2 Boxen von diesen SpongeBob-Karten geholt. Ich glaube, die haben 40 Euro gekostet oder so, bin mir nicht ganz sicher. Also wirklich erschwinglich. Der ist begeistert tatsächlich. Schöne Grüße in diesem Moment.
Aber das finde ich spannend. Könnt ihr mir die Frage vielleicht beantworten, warum einige Franchises im Kartengame funktionieren oder Sport etc. und andere überhaupt nicht? Also ich kann jetzt nur sagen, bei Pokémon und NBA-Karten, da weiß ich, das funktioniert. Und aus dem Internet weiß ich, es funktioniert noch Fußball. WWE war mir jetzt schon wieder neu, quasi, dass das auch funktioniert. Womit hängt das zusammen, dass es sich durchsetzt? Eine Antwort von mir war immer so, dass du bei Card Market zum Beispiel ja alle Preise hast. Das hilft schon mal. Was bei Sportkarten, finde ich, immer ein totaler Albtraum ist, Preise für eine Karte rauszufinden.
Das stimmt.
Aber was weiß ich?
Das waren 2 Fragen. Das ist der Schmerz, den ich auch habe. Also gerade diese Card Market-Thematik. Das ist einfach so entspannt, bei Pokémon zu gucken, was diese Karte wert ist. Weil bei Sportkarten hast du, glaube ich, 130 Point oder sowas, wo du mal nachgucken kannst oder so. Gerade bei den One-on-Ones oder bei den sehr stark nummerierten ist ja immer die Frage, wie vergleichst du die jetzt? Suchst du dann irgendwie was Ähnliches raus, was diesen Wert haben könnte? Also da ist Preisermittlung super schwer.
Das stimmt. Da reguliert der Markt irgendwie wirklich Angebot und Nachfrage. Derjenige, der die Karte unbedingt haben möchte, weil es unbedingt sein Lieblingssportler ist, der zahlt dann halt die paar Euro mehr. Ist dieser Sportler gerade im Kommen? Ist der gerade in der Hall of Fame aufgenommen worden? Wie auch immer. Da spielen ganz viele Faktoren mit, die den Preis dann auf jeden Fall entscheidend beeinflussen können.
Aber gerade ja, wenn es diese einzelnen Karten gibt und sind, wenn die dann auch noch gegradet sind und so weiter, die sind dann ja auch nicht so stark vergleichbar. Wir bei Pokémon haben es ja einfach. Wir können jetzt sagen, okay, die Karte kostet so viel, wie sie kostet und gegradeten Zustand und die Verfügbarkeit können wir eigentlich in eBay ablesen. So, können gucken, wie viele sind denn angeboten und können dann darauf bieten zu einem gewissen Zeitpunkt. Das heißt aber, jetzt plötzlich ist die 1 von 1. Es kann ja auch sein, dass man die Trikotnummer, glaube ich, auch gerne mal hat. Das kenne ich noch aus der NFT-Zeit von NBA Top Shot, dass die auch immer höher war als der Rest. Da habe ich mich, also frage ich mich, wie kann das denn sein, dass da die Verfügbarkeit, wer würfelt denn den Preis? Es steht dann Kiki und Ivan im Bebrother Store und behaupten dann einfach, das ist 40.000 Euro und dann ist es 40.000 Euro. Grüße gehen raus, ganz tolle Jungs. Sollte überhaupt nicht negativ gemeint sein, aber für mich wären die immer die Anlaufstelle des Preises irgendwie.
Es gibt ziemlich viele kompetente Kollegen im Business, aber wie gesagt, letzten Endes entscheidet nur der Käufer.
Ja, okay.
Tatsächlich, ne? Geht er den Preis mit, den der Verkäufer verlangt? Die One-of-One, die gibt's halt nur ein einziges Mal. Sprich, der Verkäufer sagt, ich hätte gerne den Preis. Der kann ruhig utopisch sein. Wenn er jemanden findet, der die Karte kauft, dann ist die das wert, ne? Also du, wie du schon sagtest, du hast, dieser Card-Market ist schon ein großer Vorteil. Den hast du in der Sportbranche gar nicht. Und da arbeitest du eigentlich ausschließlich mit 130 Point. Das ist eine Internetseite, die alle Marktportale absucht nach den letzten Verkäufen, mehr oder weniger. Sprich, der greift auf eBay zurück und was es da noch alles gibt. Und schaut sich das dann alles an und vergleicht die ganzen Geschichten damit. Das ist das Einzige, womit du halt rausfinden könntest, ja, was wurde mal für die Karte bezahlt? Was könnte die ungefähr wert sein? Das, was du noch machen könntest, zum Beispiel bei einer One-of-One, ist, die mit einer One-of-One aus dem letzten Set zu vergleichen. Da ist immer noch so ein kleiner Anhaltspunkt. Was hat der letzte Käufer für die letzte One-of-One von dieser Person gezahlt? Das ist ungefähr eine grobe Richtung.
Aber da seid ihr viel stärker im Verhandeln, im Ausmisten, im Connection. Da muss man gut vernetzt sein untereinander. Dann fragt man sich, kennst du jemanden, der mir das besorgen kann? Dann gibt es wahrscheinlich Zwischenhändler. Wenn wir einfach stumpf auf Card Market gehen und sagen, klack, Einkaufswagen weg oder eBay biete ich jetzt mit.
Absolut, absolut. Instagram ist hier ein absoluter Gamechanger. Oder Trade Nights, wie bei Ivan und Kiki. Und schöne Grüße auch an Aste und Carlos. Also, das sind Gamechanger tatsächlich. Ne? Vor allen Dingen Instagram, dass man sich da connectet. Und dann gibt es halt Story Sales. Ja, und da greifst du halt zu, wenn du was Schönes findest, wenn du was brauchst. Oder kannst da einen Aufruf starten, wie auch immer, wenn du unbedingt eine Karte haben möchtest. Also, viel läuft über Instagram und eBay. Ja. Aber Instagram ist the way to go tatsächlich. Wenn jemand damit anfangen möchte, würde ich ihm dringend raten, tatsächlich einen Instagram-Account zu erstellen und da in die Materie einzutauchen.
Sahenders, bist du jetzt froh, dass du im Pokémon-Game bist?
Ja, es ist ja auch das, wobei ich muss auch sagen, als Kind, ich habe auch immer Sportkarten gesammelt. Jetzt natürlich, da war das noch eine andere Sache. Ich weiß gar nicht, gab es bestimmt auch schon nummerierte Karten, aber davon hatte ich damals überhaupt gar keine Ahnung. Da war es eher so, ich hole mir mal alle Bundesliga-Karten irgendwie von der aktuellen Saison. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, ich bin schon froh, im Pokémon-Business drin zu sein. Das ist auch meine Welt, wo ich mich zu Hause fühle. Und Board ist dann immer mal wieder so ein Ausflug wirklich raus aus der eigenen Bubble. Aber auch nicht mehr.
Ich fand ja jetzt bisher immer die Nummerierung cool, bis auf den Satz, Kevin, den du am Anfang gesagt hast, oder Hannes, den du nochmal sagtest, in dem Moment, wenn die dann raus sind und das irgendwie öffentlich ist, dass sie raus sind und dann die Displaypreise fallen und dass ich ja auch weiß, ich kann die beste Karte nicht mehr ziehen. Wie ist das denn gefühlsmäßig?
Gefühlsmäßig ist das natürlich eine Katastrophe, wenn die beste Karte gezogen ist, ganz klar. Auf jeden Fall. Da ist es aber, okay, investmenttechnisch ist das richtig, dass das dann eine Katastrophe ist, aber viele Sammler gerade in dem Sportkartenbereich sammeln aus Leidenschaft und immer noch aus Leidenschaft. Und die haben auch gerne mal eine Box stehen, die sie irgendwann öffnen möchten oder wie auch immer. Aber generell mal davon von Investment und Sportkartenboxen, da kann ich eigentlich nur von abraten, weil du hast bei den Sportkarten Redemption-Karten drin. Sprich, wenn du ein Autogramm ziehst, kannst du als Ersatz eine Redemption-Karte ziehen. Die kannst du, da ist freirubbeln, den Code auf der Internetseite eingeben von Topps oder Panini oder wie auch immer und dann bekommst du ein Autogramm zugeschickt. Sprich, nicht alle Autogramme sind vorweg in der Box mit drin. Das kann sein, dass du eine Redemption ziehst und dann bekommst du diese Karte zugeschickt. Was ja eigentlich kein Problem wäre. Jetzt kommt der Clou. Diese Redemption-Cards, die haben Ablaufdaten. Sprich, nach 2 Jahren. Sprich, nach 2 Jahren ist die Box auf einmal die Hälfte wert, mehr oder weniger. So, und das Tragische an dieser Geschichte ist, dass diese Redemption-Karten meistens, oder die Autogramme dieser Redemption-Karten, meistens von den absoluten Superstars, von denen gibt's die halt, ne? Weil die sind dann gerade irgendwo drehen einen Film oder haben gerade keine Zeit, weil die ohne Ende auf Tour sind oder was auch immer oder ja. Und dementsprechend kann das durchaus mal in die Hose gehen, dass du sagst, pass auf, ich hätte gerne dieses Set. Dann ziehst du eine Redemption-Karte von, ich sag mal, John Cena, habt ihr gerade genannt. Oh, ja, Redemption, guckst du aufs Verfallsdatum. Leider 24 abgelaufen. Dann kannst du sofort zack zerreißen. In der Tonne hauen. Ja. Du kannst dafür tatsächlich du kannst dann tatsächlich einen Ersatz anfordern über Panini oder Tops, aber der ist dann meistens nicht aus der gleichen Branche und auch nicht so hochwertig oder gibt ja auch nicht den emotionalen Wert, den du da kriegen könntest, ne? Weil wenn du die schon ziehst und sagst, boah, ich will die unbedingt einlösen, weil das ist genau mein Wrestler, mein Sportler, mein Fußballer. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Und dann steht da drauf abgelaufen, ja, dann kannst du jetzt wie du gerade schon irgendwie gesagt hast, Oliver Neville als Ersatz haben. Ja, was machst du denn dann?
Ja, das ist nicht cool.
Nicht cool.
Ja, nichts gegen unseren Olli, ne?
Sag ich mal, ich werde nie vergessen, wie er die Latte 2002 getroffen hat. Und das beste Spiel der deutschen Nationalmannschaft war im Finale und das wurde verloren. Das dürfen wir nicht vergessen. Also ich glaube auch der einzige Torwartfehler, den Oliver Kahn jemals gemacht hat in einem wichtigen Spiel. Aber okay, wir driften ab. Wir sind ja kein Sportchannel hier. Aber nochmal, wenn ich jetzt anfangen möchte. Also ich möchte jetzt mal morgen anfangen. Erstens, wie viel Geld sollte ich denn in die Hand nehmen, um nicht gleich als Rookie vielleicht gleich alles zu verlieren? Was wäre denn etwas Gutes, um anzufangen außerhalb des Pokémon-Bereichs? Ich würde die Frage mal an den Henners weitergeben. Wie viel würdest du jetzt erstmal bei Pokémon ausgeben, um sagen, ey, das ist ein guter Einstieg. So viel Geld musst du kriegen, da bist du auch nicht sofort pleite, wenn du ein bisschen was aufreißt, zurücklegst, etc. Wie viel Kohle würdest du bei Pokémon beanschlagen, Henners?
Finde ich gerade sehr interessant. Ich höre gerne zu.
Das kommt natürlich darauf an, welchen Scope man hat. Wenn man wirklich absoluter Newbie ist, dann würde ich immer mit total wenig reingehen, weil du erstmal ein Gefühl dafür bekommen musst. Also ich bin ja auch immer so jemand, ich renne da auch immer Vollgas in meinen Verderben rein. Ne? Das war bei Sportkarten ganz genauso. Das ist auch immer so. Ich habe gedacht, bestimmt echt mal cool, so eine 300-Euro-Box aufzumachen. Ja, aber du ziehst ja gar nichts an Wert. Also das ist absolut Gambling für mich. So hat sich's zumindest für mich angefühlt. Entweder ziehst du da eine coole Autogrammkarte oder du hast wirklich dein Olli Neville an der Stelle mit einem Autogramm. Deswegen bei Sportkarten war meine Erfahrung, da würde ich, glaube ich, nichts aufmachen am Anfang. Sondern ich würde eher ein bisschen gucken, vielleicht auch mal bei einem Boxbreak, da kann man vielleicht mal klein mit reingehen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist denn so überhaupt ein Set, wenn du das aufmachst, was kann man denn überhaupt ziehen? Und ich würde mir eher Karten, die mir gefallen, einzeln kaufen. Deswegen glaube ich, dass man da vielleicht mit weniger Budget am Anfang zurechtkommt. Das steigert sich dann automatisch natürlich relativ schnell. Bei Pokémon ist es da schon ein bisschen stabiler, finde ich. Da kann man trotzdem auch gleich mal was aufmachen. Da gibt es trotzdem immer Boxen, die relativ preisgünstig sind, wo man in aller Regel auch irgendwann mal was zieht, wenn man jetzt nicht prismatische Entwicklungen aufmacht. Dann ist es, glaube ich, auch cool. Also von daher, das ist, glaube ich, auch so der Unterschied zwischen Pokémon und Sport. Also ich habe mehr Spaß beim Pokémon aufmachen als beim Sport aufmachen. Weil Sport ist wirklich, keine Ahnung, 10 Boxen nix und die 11. dann eine fünfstellige Karte oder so.
Ja, ich würde sagen, wenn du in Pokémon einsteigen möchtest und legst jetzt 500 Euro auf den Tisch, machst ein bisschen auf, legst ein Display zurück, guckst vielleicht jetzt einen oder anderen Poké-Investor und nimmst jetzt mal eins, das da empfohlen wird und legst es jetzt erstmal für 2 Jahre zurück beispielsweise. Und dann guckst du vielleicht den einen oder anderen, der eine Karte beurteilt, soll es ja auch geben. Und da sind natürlich die Ausschläge nicht ganz so krass. Wir werden es gleich hören, wie der Sportkartenbereich ist. Ich sag mal, mit 500 Euro wäre vielleicht mal ein schönes Video, wie man mit 500 Euro, da könnten wir mal Poketalk machen, sich eine schöne Sammlung momentan aufbauen würde, wo man sagt, ey, wenn die dann runterkracht auf 300, ist ja jetzt nicht so viel passiert. Wenn sie hochgeht auf 700, alles cool, alles richtig gemacht. Das wirst du als Newbie wahrscheinlich nicht so hinkriegen, aber du wirst halt jetzt nicht runterkrachen auf 0. Wie ist das denn im Sportkartenbereich? Ich hatte nämlich auch das Gefühl, dass du da viel höher einsteigen musst, um wirklich mal irgendwie als Sammler zu zählen.
Ja, in erster Linie kommt es darauf an, was du vorhast. Du hast mehrere Möglichkeiten. Gehst du tatsächlich auf bestimmte Spieler, bestimmte Wrestler, dann sammelst du ausschließlich diese Karten. Was ist dir wichtig? Ist dir wichtig, tatsächlich Autogramme zu sammeln? Sind dir schöne Karten wichtig? Da gibt es mehrere Faktoren, die tatsächlich das Budget bestimmen können. Bist du mit einem Blaster zufrieden, wo potenziell kein Autogramm drin sein kann? Da vielleicht ein paar andere schöne Karten. Geh im Blaster. Was hält dich auf? 30 Euro hat jeder, mehr oder weniger, fürs Hobby parat. Du hast bekommst ein Gefühl für Set, weil die Sets schon sehr unterschiedlich sind. Auch vom Aufbau. Ja, ich glaube, wenn du sagst, ich sollte oder ich möchte auch mal was aufmachen, dann würde ich sagen, erkundige dich über die Sets, wie die aufgebaut sind, was du daraus ziehen kannst. Wie gefällt dir dieses Set? Weil das Artwork ist wie bei Pokémon eigentlich ziemlich unterschiedlich. Beziehungsweise du hast immer ein bestimmtes Thema in jedem Set. Und da gibt es Sets, die sind eher für Einsteiger geeignet. Und es gibt Sets, die solltest du wahrscheinlich nicht angehen. Nicht aus Kostengründen, sondern weil du niemals verstehen wirst, was ist die Karte gerade wert? Was hab ich da gezogen? Das ist ziemlich schwierig herauszufinden. Und deswegen, du hast, wie gesagt, du hast mehrere Möglichkeiten. Entweder sammelst du die Einzelkarten, dann kannst du bei 2 Euro anfangen, kannst aber auch mit 200 Euro reingehen. Oder du öffnest Blaster, 2-3 Stück, dann bist du bei 100 Euro. Oder du gehst direkt in die großen Sets, dann musst du aber, wie bei allen anderen Sachen vorher, wo Gambling mit dabei ist, davon ausgehen, dass das Geld weg ist. Das muss dir sofort klar sein. Das Geld, was du auf eine Ladentheke legst, ist weg. Wenn du dich damit abfinden kannst, wie beim Lottospielen, wie beim, was weiß ich, keine Ahnung, wo du zocken möchtest, beim Roulette, wenn du mit der Einstellung da reingehst, das Geld, das ich jetzt hier auf eine Ladentheke lege, ist weg, dann mach das, dann kannst du es tun. Dann kannst du auch eine große Box öffnen. Bist du das nicht bereit, das Geld zu verlieren? Und du möchtest das Geld nur ausgeben in der Hoffnung, dass du das vermehrst? Mach es nicht, no way. Geh da bloß nicht rein. Weil in 90% der Fälle gehst du eigentlich weit unter Wert wieder raus. Ja? Ich habe mal eine kleine Serie gemacht, dass ich jedes Set geöffnet habe. Da war so eine lange Zeit mein Ziel. Und eigentlich bin ich in 90% der Fälle Bruch gelandet, tatsächlich. Aber ich habe es gemacht, weil es mir Spaß macht. Ich habe so oder so Freude an vielen Karten, die einfach nur schön aussehen. Wenn mich jemand fragt, was sammelst du? Und dann sage ich schöne Karten, dann werde ich immer belächelt. Aber ja, genau. Deswegen, Preisrange schwierig zu bestimmen. Du kannst natürlich auch mit 500 Euro reingehen, kannst dir 2 Boxen holen. Wenn du bereit bist, dass die weg sind, okay, dann ist es so.
Also das Problem bei den Sportkarten, das ich habe, ist dasselbe, was der Hennas auch hat. Ich sehe der Karte nicht den Wert an. Das heißt, selbst wenn ich jetzt, ich sag mal, nehmen wir mal Autogramme raus, da haben wir jetzt diese Nummerierten, wir nehmen auch die Nummerierten jetzt einfach mal raus, sondern einfach mal den Wert der Karte. So, jetzt gibt es zum Beispiel bei der NBA ein Crossover zu Marvel. So, dann kann ich als Laie relativ gut erkennen, gefallen mir die Comic-Karten ja oder nein. So, das ist dann relativ einfach, die kosten zwischen 3 und 10 Euro. Mein Gefühl ist, da tut sich auch überhaupt nichts. Also die können dann auch 20 Jahre alt werden. Da tut sich gefühlt nichts. Während also eine Pokémon-Karte ja doch volatil ist. Also wir merken das bei uns ja ganz krass, dass so aus der Sonne- und Mond-Ära die Tag-Team-Karten auf einmal durch die Decke schießen. Das wird uns irgendwann mit den Trainer-Gallery-Karten auch bevorstehen und sagen, die gab es früher für 3 Euro. Nur da habe ich jetzt gar das Gefühl nicht, auch wegen dieser Menge an Karten, wenn ich jetzt an die NBA-Karten denke, und da verstehe ich halt immer nicht, da gibt es halt so nicht so diese Unterscheidung zwischen Common-Card und geiler Karte auf den ersten Blick. Bei Pokémon ist das relativ einfach. So hast du eine Altart, so Sachen, und dann, okay, jetzt ist die schon mal ein bisschen wertvoller als die andere. Dort ist es ja so, ich kann den Spieler, Anthony Edwards, in 1000 Variationen jetzt momentan haben in der NBA. Und mir ist überhaupt nicht klar, welche das ist, weil dann gibt's noch mal eine Ultra Prism und dann gibt es noch, Alter, und dann gibt es die noch mal in Rubin. Und dann den Wert zu bestimmen als Laie. Warum machen die das? Ist die amerikanische Szene da so weit drin, dass das so dermaßen schwer ist? Oder gibt es das in der WWE jetzt auch? Also was läuft da momentan? Also ich finde, da muss erstmal das Abitur von diesen Karten hinterlegen, um anzufangen. Bei Pokémon kaufe ich einen Booster, mache ihn auf, gehe auf Kartmarke und bin glücklich.
Ja, manchmal verstecken die sogar die Nummerierung ganz gut, ne? Also manchmal ist die auch irgendwo auf der Rückseite unten im Eck und du sortierst die Karte, aber einfach zu Balk. Also das ist mir auch schon passiert.
Habe ich ganz oft gehabt tatsächlich, eine Autogrammkarte gezogen von Rhea Ripley, ist gerade im Moment wahrscheinlich die beste Wrestlerin, die es da so gibt seit 5, 6 Jahren. Autogramm gezogen war ja schon ganz cool. Ja, und dann habe ich da unten in der Ecke zu 5 gelesen tatsächlich. Die Karte gibt's halt nur 5-mal. Ja, dann bin ich auch dezent eskaliert tatsächlich, ne?
Was ist die denn wert? Jetzt mal bevor
die 600. 600.
600, okay.
500, 600, ja.
Okay, aber die hast du noch als Fan und Sammler, hast du die halt?
Die habe ich hier, ja, tatsächlich.
Okay, so und jetzt nochmal auf die Frage zuvor. Hm? Was sagst du denn, warum ist es so komplex?
Das ist eine gute Frage. Für mich, in meinen Augen, macht das auch keinen Sinn, bin ich ehrlich. Hm. Für mich macht es keinen Sinn. Du hast noch verschiedene Inserts, schimpft sich das? Das ist im Grunde eine andere Variante einer Karte. Und ja, viele Dinge machen da einfach keinen Sinn. Da gebe ich dir voll recht. Und deswegen, da komme ich jetzt wieder auf den Fakt vorhin zurück. Deswegen ist die Set-Auswahl so unfassbar wichtig. Es gibt Sets, das hat viel, viel einfacher gehalten. Und du erkennst sofort, ob eine Karte was wert ist oder nicht. Als Laien natürlich nicht. Natürlich ist das da schon schwieriger. Aber es gibt Sets, da ist das total unterschiedlich. Schwierig zu erkennen, ob die Karte was wert ist oder halt nicht. Ob die besonders ist oder halt nicht. Chronicles zum Beispiel. Viele haben gesagt, Chronicles, das Set Chronicles gibt es im Sportkartenbereich überall. Gibt es bei Wrestling, gibt es bei NBA, gibt es NFL und Fußball, glaube ich, auch, wenn ich mich nicht irre. Da bin ich nicht so tief drin. Chronicles ist eine Zusammenstellung von ganz vielen verschiedenen Sets. Da haben die einfach nur verschiedene Reprints mehr oder weniger rausgezogen und in einem Set vereint. Da findest du niemals als Anfänger heraus, welche Karte gut ist und welche nicht. Welche ist besonders? Welche ist jetzt gerade hier der Hit in der Box? Und das habe ich nie verstanden, warum alle gesagt haben, Chronicles ist genau der The Way to Go als Anfänger. Rate ich absolut von ab. Meiner Meinung nach ist zum Beispiel jetzt, ich weiß gar nicht, ob es die auch in anderen Sportarten gibt, aber im Wrestling ist Donruss Elite.
Der gibt es auch im NMA.
Ja. Da erkennst du sofort, ist dann ein Unterschied vorhanden? Ja, nein. Abgesehen von der Nummerierung siehst du sofort, das Design tatsächlich ist ein komplett anderes. Dementsprechend kannst du dir schon denken, dass es eventuell was anderes sein könnte oder was wert sein könnte.
Wie ist das denn auf so einer Messe? Also hier in Hamburg, da sind wir ja auch der Henners, ne? Also ich habe hier schon alles für dich vorbereitet. Also kann sich freuen, kriegst hier auch noch einen Kaffee dann morgens. Bei der Messe sind wir auch, und da sind auch die Sportkarten-Jungs immer dabei. So. Und die sitzen, und Mädels. Die sitzen dann da, alle ganz groß, und da sag ich mal, das ist eine viel eingeschworenere Gemeinde, während bei uns viel mehr Händler stehen in erster Linie. Ich hatte den Eindruck, kann auch falsch liegen, dass das alles mehr Sammler sind, die da stehen. Kann das sein? Also gibt es auch so viele Einzelkartenhändler tatsächlich?
Ja, das ist überwiegend Einzelkartenhändler tatsächlich, ne? Ja, ja.
Also da stehen wirklich, also ich glaube, die sind immer beides, ne? Ich glaube, die sind ein bisschen Sammler und dann ein bisschen trotzdem auch irgendwo Händler mit dabei. Ja. Aber so gerade so gezielt Einzelkarten auch wirklich für 1-2 Euro Bereich, ne? Da kannst du dir super viel raussuchen. Da sind ewig viele Boxen. Ich würde sogar sagen, jetzt in Düsseldorf, als ich war, glaube ich, war sogar mehr Sport als Pokémon und wirklich
auch
ganz bewusst diese Händlertische, da auch ganz, ganz viele Einzelkarten.
Ja, der größte aus dem Wrestling-Bereich ist vermutlich gerade Steini. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der Keller. Der hat tatsächlich auch zum ersten Mal mit seiner Company, die er eröffnet hat, jetzt auch einen Stand gehabt und hat auch Singles-Karten überwiegend verkauft. Ne? Da sind mehrere tatsächlich, die ausschließlich Singles verkaufen.
Wie ist das denn? Ich muss doch international auch viel vernetzter sein, oder? Also ich denke mal, die WWE gibt es ja nun weltweit. Und da musst du doch international viel krasser gucken nach der Verfügbarkeit. Wenn du jetzt die 1 von 1 hast, dann weißt du ja nicht, ob es nicht irgendwie den verrücktesten Fan aller Zeiten von der Lady gibt, wo er sagt, in den USA, New Jersey, die will ich unbedingt haben. Wie kommt der denn zu dir jetzt und wie kriegt man denn die Karte darüber, falls du verkaufen würdest?
Tatsächlich sind wir hier wieder bei Instagram. Instagram, wie ich sagte, ist the way to go. Du kannst dich halt mit den ganzen Leuten aus der ganzen Welt vernetzen auf Instagram. Das ist da ziemlich leicht gehalten. Wie gesagt, Story Sales oder machst ein Gesuch, setz ein Gesuch rein. Jungs, Mädels, falls ihr die Karte irgendwann mal seht, bitte an mich. Es gibt tatsächlich ganz, ganz viele Leute, die nur einen Wrestler jetzt, wenn wir jetzt bei WWE sind, einen Wrestler sammeln. Die heißen dann, was weiß ich, John Cena Collector. Dann weißt du sofort, ey, pass mal auf, ich habe die und die Karte gesehen. Dann informierst du den halt. Ich habe da eine One-of-One John Cena gesehen. Ich weiß, du sammelst alle. Guck mal, vielleicht ist da was für dich. Oh jo, danke, geile Idee. Also das ist, Community ist da im Grunde alles. Du brauchst auch die Community. Und das macht auch gerade so viel Spaß tatsächlich im Sportkartenbusiness.
Ja, weil, also Henners, die brauchst du ja bei Pokémon gar nicht. Also wir bauen.
Nee, die ist schön zu haben, aber die brauchst du, da bist du nicht drauf angewiesen, ne?
Nee, also wir bauen ja quasi hier mit unseren Sachen, die wir hier machen, versuchen wir ja Community eigentlich zu fördern. Deswegen sagen wir auch, hey, willst du vorbeikommen? Nimm du auch mal auf und wir brechen da auf. Aber du kannst ja selbst als Content Creator hast du ja jetzt keine großen Vorteile, um an irgendetwas ranzukommen in irgendeiner Form. Also da ist Community ja nur wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel Investor oder Händler bist und beziehst es aus dem Großhandel und gehst da im großen Stil rein. Aber das sind ja Business-Kontakte,
naja.
Das sind ja jetzt keine Sammlerkontakte, oder?
Wobei aus dem High-End-Bereich, okay. Ne, wenn du wirklich, wirklich ältere Karten oder sowas, also selbst jetzt, wo ich versuche, alle Goldstars zu sammeln, selbst da ist es dann irgendwann schwierig, noch Exemplare zu finden. Da ist es dann schon wieder gut, Netzwerk zu haben. Ne? Da, wenn du Marvin mal anhaufst, hey, hast du die Karte nicht irgendwo gesehen, kennst du nicht irgendjemand, der die hat, dann ist es schon von Vorteil und auch wichtig. Da kriegst du sie jetzt nicht mehr, aber ich sage jetzt mal so, für die eher moderneren Karten, da ist es relativ entspannt auch ohne Netzwerk möglich. Ich muss mich nur verabschieden, weil ansonsten stehen meine Kinder alleine da.
Aber es hat mich
gefesselt, Kevin. Ich glaube, da gibt es mit Sicherheit noch coole Fragestellungen. Ich gebe euch mal eine mit. Was kann denn Pokémon von Sportkarten lernen? Könnt ihr gerne nochmal diskutieren, wenn ich weg bin. Also wenn auch noch Hausaufgaben verteilt.
Und schreibt es auch in die Kommentare.
Vielen Dank auch dir.
Nee, aber wir machen noch einen kleinen Moment. Ich habe nämlich auch noch was. Klar. Aber die Frage gerne. Ist gut. Die machen wir. Was meinst du, was kann Pokémon denn lernen? Ciao, Hennas, lieben Dank.
In erster Linie, wie man vernünftig Geld druckt.
Okay.
Denn das beherrscht tatsächlich gerade zum Beispiel die WWE oder Tops. Das ist eigentlich das Wahnsinn. Wirklich, ich glaube, du hattest das mit Boxes angesprochen. Mhm. Da ging es um die Nummerierung, dass da bei Pokémon tatsächlich noch ganz viel möglich ist. Und ich hoffe für euch, dass das da nicht passieren wird, weil dann zahlt ihr richtig viel Geld für Karten.
Du meinst, weil es auch noch ein anderes Klientel anzieht.
Und weil die Karten ganz offensichtlich viel, viel seltener dann vorhanden sind.
Ja gut, also ich habe ja immer diesen Verdacht, dass die Pokémon Company ja genau weiß, was sie tut. Mhm. Das heißt, ich glaube, der Unterschied zu diesen Pokémon, da ist ein bisschen mehr als Karten drin. Das heißt, da ist das Spiel mit drin von Game Freak. Da ist die Lizenz, da ist Nintendo, ist da auch mit drin. Das bedeutet, die haben auch nochmal ein gewisses Interesse. Wenn du das, glaube ich, zu sehr von dem Kinder- und Spielermarkt wegziehst, und es unerschwinglich machst, glaube ich, hast du auch sehr viel Schaden in dieser Pokémon-Szene. Und die Frage ist ja auch, das einzelne Produkt ist vielleicht in den Sportkarten höher. Wir wissen ja dadurch, dass immer nicht, wie viel gedruckt wird, gemacht wird, getan wird, kann es ja auch sein, dass in der Breite, so wie der Aldi bei geringerer Marge und der Lidl mehr verkaufen als der Rewe, aber der Rewe halt teurer ist. Also weißt du, das einzelne Produkt kann ja nur teurer sein. Und dass die es vielleicht gar nicht wollen, weil dass die nicht auf die Idee kommen, kann ich mir ja auch irgendwie stellen. Also ich weiß es nicht.
Stimmt schon, die werden ihre Gründe haben. Allerdings, wenn wir mal rüber schauen zu Magic, mit den Collectors Booster, die fangen ja auch an mit den ganzen Nummerierungen. Also ich finde, die haben gerade so einen ziemlich charmanten Zwischenweg gefunden. Die haben halt das Standardprodukt für die Spielerschaft und dann ein separates Produkt für die Sammler, den Collectors Booster. Und da kannst du natürlich auch Karten drin haben, wie zum Beispiel jetzt gerade Final Fantasy, den Chocobo. Doch, der geht auch dann im fünfstelligen Bereich weg, ne?
Gut, da ist auch nochmal eine Frage. Also, ich hatte ja die Frage, ist noch ein bisschen untergegangen. Was macht ein Franchise oder ein Sport erfolgreich im Sammelkarten, in der Sammelkartengeschichte? Also zum Beispiel, es gibt ja Sammelkarten von Super Mario. Und das ist mal mein Beispiel für hammerbeliebt. Connection gibt es 1:1 bei Nintendo. Es gibt Connections zu den Leuten, die das da printen und so weiter und so fort. Also da gibt es ja sehr, sehr viel Erfahrung. Warum gehen einige Sachen so gut wie One Piece jetzt beispielsweise, aber auch nicht so gut wie Pokémon? Warum geht Locana nicht? Warum geht aber wiederum Final Fantasy, so wie ich das hier völlig ausstehender kriege, kriege ich mit, dass Final Fantasy gut läuft? Und da interessiere ich mich zufällig für, weil ich großer Final Fantasy 7 Fan bin. Und damals mit den 10 CDs aufgewachsen bin und die PlayStation 2 mal legen musste.
Ja, ja.
Deswegen habe ich ja eine gewisse, sag ich mal, Affinität dazu. Was ist deine Antwort darauf oder auch bei Sportkarten? Weil klar, NFL, NBA und Fußball, okay, kann man jetzt beantworten, aber was ist mit der WWE? Also gesamt mal, was denkst du denn, was macht das erfolgreich und was nicht?
Ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt schon genannt. Und zwar ist das die Nostalgie. Du erinnerst dich zurück an Final Fantasy. Boah, das habe ich damals so gerne gespielt. Das war so ein geiles Spiel. Boah, jetzt bringt Magic Final Fantasy noch mit auf den Tisch? Boah, wie geil ist das denn? Das gucke ich mir mal an. Ja, oh, die Preise sind aber gesalzen. Ja, dann kaufe ich doch mal besser schnell jetzt, als wenn es ein paar Monate noch teurer wird. Und dann schaukelt sich das hoch. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass es viel mit dieser Nostalgie zu tun hat. Das ist definitiv ein Punkt. Und wenn du einen sowieso schon erfolgreiches Franchise wie Marvel hast, das macht die Karten nicht schlechter, glaube ich. Und auch nicht günstiger. Das vereint jetzt so ziemlich viele verschiedene Genres und Fanbases, sag ich mal. Ja, und dementsprechend wächst die ganze Geschichte und die Nachfrage dahinter steigt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein großer Punkt ist. Gerade diese Crossovers, ne? Wie zum Beispiel jetzt gerade hier Final Fantasy und Magic oder bald Spider-Man und Magic.
Was, ja, verstanden. Warum denn zum Beispiel die Super Mario Karten nicht?
Gute Frage. Also vielleicht sollten die auch mal versuchen, mit Magic irgendwie was zusammen einzugehen, um zu gucken, ob da was wird. Ich weiß nicht. Also ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass ein Super Mario für andere Dinge steht. Steht erstmal für Videospiele. Und zwar schon seit jeher. Ob das ein Grund ist?
Ja, schwierig, ne? Also ich weiß es halt auch nicht. Ich versuche ja auch nur, mich dem quasi zu nähern. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr das irgendwann wisst, also ich weiß ja zum Beispiel auch, dass Baseballkarten in den Staaten ja das große Ding sind und dass es hier nicht die große Rolle spielt. Also hier sind, glaube ich, NBA und NFL-Karten wesentlich weiter vorne als Baseballkarten in Europa. Das hat natürlich auch der Markt, der das nochmal dann als solches irgendwie reguliert und macht und tut, ne? Und ja, diese Franchises, ich weiß es auch nicht, das Überangebot und Timing ist vielleicht auch nochmal eine Frage. Also wenn du bist ja schon beschäftigt wie wir, mit Pokémon extrem. So, ist ja schon extrem beschäftigt am Ende des Tages. Ich gucke jetzt noch sehr viel Basketball, also so krass, dass ich fast jedes Playoff-Spiel dann auch sehe am Ende des Tages. Aber da muss ich echt schon sagen, wenn ich jetzt da noch die Karten anfangen würde zu sammeln, das ist zu kompliziert, selbst wenn du fast jeden zweiten Spieler locker zuordnen kannst, wo ich bei Pokémon mit den über 1000 Pokémon echt Schwierigkeiten habe und die Vollnerds, die unten die Kommentare schreiben, da heißt aber Milotic, ja, ist ja richtig und nicht Milotic, weil er kein Spieler in der kroatischen Nationalmannschaft ist, witziger Kommentar übrigens. Aber weißt du, was ich meine? Also es ist, das Pokémon-Universum ist halt einfach überschaubarer, weil es auch kindlicher ist irgendwie.
Ja, definitiv, ne, also wenn man sich die Karten anschaut, dann ist es definitiv auch viel, viel ansprechender, viel leichter zugänglich. Jeder kennt Pokémon, jeder kennt jedes Pokémon. Und wenn er nicht jedes Pokémon kennt und er sieht ein neues Pokémon, so wie ich ganz oft mittlerweile, dann denkst du, ach ja, guckst du das mal an, was kann das? Das Interesse ist direkt da. Du schaust dir direkt alles weiter an. Wiederum, wenn du dir den Sportkartenbereich anguckst, ja, da sieht der eine NFL-Spieler mit dem gleichen Helm genauso aus wie der andere auch.
Ne? Oh, NFL ist öde, ne?
Also ich glaube, Pokémon ist viel, viel ansprechender. Gerade auch mit den ganzen Artworks, die hier rauskamen. Ne? Also diese Full Arts oder Illustration Arts heißen die, glaube ich. Da kannst du mir gerne mal helfen.
Ja, Illustration Rares und so, ja.
Genau. Ich glaube, das ist tatsächlich der Grund, warum ich jetzt da reingegangen bin. Wie gesagt, ich sammle schöne Karten und Pokémon war eigentlich immer so ein Ding. Und ich finde, das haben die tatsächlich richtig gut gemacht. Die Karten sind einfach nur unfassbar schöner geworden.
Aber das ist mal eine schöne Einschätzung außerhalb des Marktes, wo du jetzt gerade einsteigst. Das ist etwas, was wir hier oft diskutiert haben, nach dem Motto, die Karten sind viel, viel besser geworden, als es noch in unserer Schwert- und Schild-Ära war. Also objektiv bist du reingegangen und sagst, ey, die Karten, na, guck mal, wie schön die geworden sind. Wie geil die geworden sind. Und das ist ja mein Argument immer, wenn hier die Verschwörungstheorien aufkommen, behaupte ich ja noch immer, dass die Nachfrage einfach so extrem hoch ist nach den Produkten. Da hast du mich heute auch nochmal extrem bestärkt, weil du in deiner Szene eh immer die hohen Nachfragen hast und es ist normal, ist schwer, an ein Set zu kommen. Letzte Frage vielleicht nochmal in die Richtung. Gibt es bei euch jetzt auch so YouTuber und Streamer? Du hast ja mal angefangen und bist dann ja wieder komplett eingebrochen. Klassische YouTube-Karriere, die wir alle dort haben. Geht es wieder los? Nimmst du dir was vor? Und das Zweite ist, wen kannst du uns denn empfehlen, wenn ich jetzt mal, sag ich mal, Sportkarten, WWE-Karten, NBA-Karten, wo können wir denn da mal reinklicken und können wir mal ein bisschen Content kriegen, wenn wir da jetzt mal Crossover zu euch rüberkommen sollten?
Ja, ich versuch mal, also ich habe immer mal wieder was Schönes vor, dadurch, dass tatsächlich die Wrestling-Geschichte so ein bisschen hinterherhinkt mit den Sammelkarten im Moment, wie ich vorhin schon erzählt hatte, kam bei mir in letzter Zeit immer ein bisschen weniger und wenn was kam, dann andere Geschichten. Beispielsweise Marvel hatte ich vor kurzem noch aufgemacht. Harry Potter, das wurde ziemlich gut angenommen tatsächlich, ne, für meinen kleinen Kanal, den ich da mehr oder weniger verwalte. Und ansonsten gibt's zwei Dinge, die ich gerne empfehlen würde. Einmal, wie gesagt, der Kollege Steini ist nicht umsonst der Größte, der hat auch mega Fachwissen, kannst du dir super angucken, spricht auch, wie ihm die Schnauze gewachsen ist, kommt aus dem Ruhrpott, merkst ihn sofort an. Ein cooler Typ, auch privat mag ich ihn sehr. Und das Zweite ist ganz, ganz wichtig, zwei Jungs, die mir ganz besonders am Herzen liegen, die Jungs von Kartenfan. Die haben auch einen Podcast tatsächlich. Wenn ihr also, die machen Kartenfan, das sind tatsächlich Kartenfans. Die schauen auch nicht aufs Geld, beziehungsweise auf den Wert der Karte, sondern reden über die Karten im Allgemeinen. Überwiegend Sportkarten, ja, aber auch tatsächlich öfter mal Pokémon oder tatsächlich Marvel, sind die Jungs viel drin. Die sammeln eigentlich auch alles, auch von früher nostalgische Geschichten, Ghostbusters machen sie auf, Robin Hood, was auch immer. Also wirklich tief drin. Und die haben seit so ungefähr, ich würde sagen, einem halben Jahr auch einen Podcast. Super interessant, ne? Kann ich auch nur empfehlen. Also ja, Steini nice. Und Kartenfan würde ich Kartenfan und Steini würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Dann gehen die Grüße auf jeden Fall raus. Und wie das jetzt gute alte Tradition im Podcast ist, wo das Kind schon im Hintergrund schreit, das kennen wir alle, das haben wir alle. Meine ist nämlich schon ein bisschen älter jetzt mittlerweile, die ist noch schon 8, da hast du schon Ruhe mittlerweile. Ich sitze aber im Büro, das hilft natürlich auch. Aber pass auf, wir machen jetzt den Deckel drauf, aber gute alte Tradition in diesem Podcast ist, der Gast hat das letzte Wort. Du darfst sagen und tun und lassen, was du möchtest. Du kannst dich an die Community wenden mit allem, was du schon immer mal sagen wolltest. Was du aber nicht sagen darfst, ist vielen Dank für die Einladung, Andreas. Der Rest ist völlig erlaubt und sag, was immer dir auf dem Herzen brennt und nenn bitte nochmal unbedingt deinen Kanal und seinen Insta, damit man dich nochmal abonnieren kann.
Natürlich wäre meine erste Idee gewesen, dass ich mich bei dir bedanke. Und hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein. Wirklich, ich mag euren Podcast wirklich super gut. Ich finde deinen Podcast super, super geil und bin maximal froh, dass du mich gefragt hast. Die zwei Worte spare ich mir in dem Augenblick. Ansonsten, ja, Community ist key, sage ich. Und ich finde, die Jungs und Mädels sollten einfach so bleiben, wie sie sind, sollten einfach so weitermachen. Seid ehrlich, seid fair, schließt euch zusammen und ihr werdet den Spaß eures Lebens haben.
Machen wir das. Bis dann. Ciao.
Dankeschön. Tschüss.